Werbung.
Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Wo Teams vernetzt sind und Ideen wachsen, liefert Internet at Work von Vodafone Highspeed für Ihr Business. Together we can.
Werbung Ende.
Es ist Freitag, der 25. April. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Lage International, einem Podcast des Stern. Mein Name ist Miriam Holstein, ich bin Chefreporterin für Politik und mir zugeschaltet ist Christian Mölling, Senior Advisor beim Brüsseler Think Tank European Policy Center. Einen schönen guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Frau Holstein.
Das wichtigste Thema der Woche ist zweifelsohne der sogenannte Friedensdeal von US-Präsident Donald Trump für Russland und die Ukraine. Es ist ja eigentlich vor allem ein Deal für Russland, denn für die Ukraine springt dabei, wenn man sich es näher anschaut, nicht so viel heraus. Zur Rekapitulation, er wurde am Mittwochabend von Donald Trump im Weißen Haus verkündet, dass da ein Angebot vorliegt. Und nach dem, was wir wissen, sieht er Folgendes vor, nämlich, dass es eine Anerkennung der Krim als offizielles russisches Staatsgebiet geben soll. Auch eine Anerkennung der russischen Kontrolle über die seit Beginn des Krieges besetzten Gebiete in der Ukraine, fast alle mit einer kleinen Ausnahme. Dann die Garantie, dass die Ukraine nicht NATO-Mitglied wird und eine Aufhebung aller gegen Russland verhängten Sanktionen. Was gibt's für die Ukraine im Gegenzug? Robuste Sicherheitsgarantien? Wobei nicht klar ist, wie die eigentlich aussehen soll. Klar scheint nur zu sein, dass die USA sich nicht beteiligen wollen. Was ein bisschen kurios ist, weil die Europäer ja gar nicht mit am Verhandlungstisch saßen, aber da sozusagen diese Sicherheitsgarantien gewährleisten sollen. Die Ukraine soll außerdem ein sehr kleines Gebiet in der Region Kharkiv im Nordosten zurückerhalten, das gerade von Russland besetzt ist. Dafür würde sie aber umgekehrt faktisch 20% ihres Gebietes Russland überlassen. Herr Mölling, jetzt hat der ukrainische Präsident Zelensky sofort gesagt, die Krim abzutreten kommt auf gar keinen Fall in Frage. Es wird auch immer wieder ins Feld geführt, dass dafür eine Verfassungsänderung notwendig ist. Das scheint mir jetzt so ein bisschen vorgeschoben. Ich glaube, das wäre machbar. Aber jenseits dieser juristischen Frage, kann die Ukraine einen Deal akzeptieren, der nicht mal den Anschein erweckt, dass er ihre territoriale Integrität respektiert?
Und den Willen des Volkes und alles andere. Also ich meine, man möchte fast sagen, nichts an diesem Deal ist in Ordnung und es ist auch kein Deal, weil die Frage ist ja, ob der Verhandlungspartner überhaupt quasi lieferfähig ist. Ja. Und man könnte, wenn man jetzt sozusagen glauben würde, dass Donald Trump und Wladimir Putin an internationalem Recht interessiert werden, auch noch die Frage stellen, ob sie überhaupt die Intention haben oder ob der Vertrag nicht von daher schon schwebend unwirksam ist, weil die Intention beim Vertragspartner nie bestanden hat, den Vertrag überhaupt zu erfüllen. Aber ich glaube, wenn wir es noch eine Stufe höher drehen, dann ist es so, es ist wahrscheinlich völlig absurd. Und man muss sich schon fragen, warum wollen die überhaupt einen Vertrag schließen? Hier geht es ja nur noch um die pure Macht und Erpressung. Warum braucht man dafür einen Vertrag? Um den Schein zu wahren? Oder weil man glaubt, dass andere sich daran halten, an das, woran man sich selber nicht hält? Ich glaube, das ist eigentlich so langsam, aber sicher, nachdem wir diese Diskussion jetzt schon quasi fast die ganze Woche führen, wo ich denke, so eine Fassade, über die wir hier reden. Nichts von dem, was da steht, kann die Ukraine nachher für sich einklagen, bei wem auch, und warum, was hat sie dann eigentlich gewonnen in dem Zusammenhang? Offensichtlich habe ich den Eindruck, eigentlich nichts. Das Ganze ist eine Riesenshow, die entsteht, weil Donald Trump zwei Dinge offensichtlich im Kopf hat. Auf der einen Seite seine Reputationsgetriebenheit. Er hat sich da sozusagen breitbeinig hingestellt und gesagt, ich bringe Frieden. Dann wurde aus einem Tag 100 Tage und die 100 Tage sind jetzt auch bald um. Und er möchte offensichtlich nicht lächerlich dastehen. Und offensichtlich glaubt man, dass man irgendwelche Rohstoffe abbauen kann. Von denen aber auch immer mehr die Stimmen sind, dass die möglicherweise gar nicht da sind. Und das ist alles. Das ist das Gegenteil von dem, was man normalerweise in den, oder vielleicht sage ich nicht normalerweise, früher, damals, unter dem sogenannten Honest Broker verstanden hat. Also ein Akteur, der sich zwischen zwei Akteure stellt und zwischen ihnen vermittelt. Hier stellt sich jemand dazwischen und ist im Grunde genommen, na, wie soll man sagen, Unterauftragsnehmer. Ich glaube, das ist es. Genau, sie verhandeln nicht im Sinne beider, sondern sie erfüllen eigentlich den Dienst eines anderen. Und in diesem Zusammenhang, muss man das so bissig schon sagen, scheint es so zu sein, als ob der Kreml seine Wünsche auf einen Zettel geschrieben hat und der amerikanische Präsident liest diese dann Volodymyr Zelensky vor und sagt so, das wäre es dann jetzt sozusagen, ne?
Aber was passiert denn, wenn die Ukraine sich weiter verweigert? Trump hat ja in einem Post in seinem Netzwerk Truth Social bereits den Druck auf Zelensky erhöht und hat da unter anderem geschrieben, er kann Frieden haben oder er kann 3 Jahre weiterkämpfen und dann das ganze Land verlieren. Könnte es auch passieren, dass wenn Trump weiter diese Rhetorik fährt, Zelensky am Ende vielleicht den Rückhalt in der eigenen Bevölkerung verliert?
Das weiß ich nicht, aber mein Eindruck ist, das ist nicht das größere Problem. Weil die Bevölkerung, so erschöpft sie von diesem Krieg ist und so gern sie Frieden möchte, weiß, dass das, was hier, wo hier Frieden draufsteht, ist überhaupt gar kein Frieden drin. Sondern das ist im Grunde genommen eigentlich nur der Versuch der USA zu Hause, oder nicht der USA, Donald Trumps zu Hause zu sagen, hier, habe ich erledigt, nächstes Thema. Und im Grunde genommen ist es der Abschied der USA aus der europäischen Sicherheitsordnung. Denn, auch das haben Sie ja eben gesagt, die Frage der Sicherheitsgarantien, die liege dann bei den Europäern, die aber hier im Grunde genommen ein Geschäft zu ihren Lasten im Grunde genommen sehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es Zelensky auf die, oder ich halte es für schwierig zu argumentieren, dass wird Zelensky auf die Füße fallen. Man kann es sehr negativ sehen, wenn man sagt, naja, die Amerikaner ziehen sich halt dann wirklich komplett zurück und ziehen auch alle Unterstützung zurück. Die Frage ist, wird das wirklich passieren? Das weiß ich nicht. Ich würde noch ein Fragezeichen dran machen. Weil ich glaube, dass es für Trump immer noch unkalkulierbar ist, was der politische Fallout sein wird, die Ukraine unter den Bus geschmissen zu haben, international. Die USA ist trotz eines großartigen Präsidenten, die sie zurzeit hat, als eine Macht, deren Macht aber schwindet, eigentlich verstärkt auf Partnerschaften angewiesen. Und man würde diese Partner wahrscheinlich entweder vor den Kopf stoßen oder zumindest in Angst und Schrecken versetzen, wenn man sieht, wie hier im Grunde genommen für die eigenen Interessen eines Präsidenten im Bereich des Reputationsmanagements und der eigenen, wahrscheinlich sogar persönlichen Bereicherung im Grunde genommen Staaten und Sicherheitsordnung unter den Bus geworfen werden. Und ich glaube, das ist das, weswegen man hoffen kann oder vermuten kann, dass Trump die Unterstützung nicht komplett im Grunde genommen einstellt. Es kann aber sein, dass das passiert. Dann ist, glaube ich, die Frage, was die Europäer bis dahin organisiert haben, um die Ukraine zu unterstützen und einen Teil zumindest der Leistungen, die die USA erbringen, in Zukunft dann auch erbringen zu können. Da geht es vor allen Dingen um die Bereitstellung von Informationen in diesem Konflikt. Gar nicht so sehr um die Munition, das ist alles besser geworden, aber die Art der Information, die Geschwindigkeit, die die Amerikaner zur Verfügung stellen können in diesem Krieg, das ist natürlich der wesentliche Vorteil, den die Amerikaner für die Ukrainer darstellen.
Ich würde gerne noch auf ein Detail aus dem Deal zu sprechen kommen, nämlich dass das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja, was ja momentan unter der Kontrolle der Russen ist, zwar wieder an die Ukraine gehen soll. Es ist immerhin die viertgrößte Atomanlage in Europa, aus der auch ein Viertel des ukrainischen Stromes kommt. Es soll aber von den Amerikanern kontrolliert werden und von dort soll Strom nicht nur an die Ukraine gehen, sondern eben auch an Russland. Vielleicht können Sie uns helfen, dieses Konstrukt zu verstehen und auch vielleicht, wie gefährlich das für die Ukraine wäre, das zu akzeptieren.
Werbung.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung.
Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Werbung Ende.
Ja, also ich kann das Konstrukt überhaupt nicht verstehen, warum die Amerikaner dieses Kraftwerk kontrollieren wollen. Also auch, wir wissen auch nicht, was Kontrolle denn heißt. Denn das Kraftwerk ist zum jetzigen Zeitpunkt unter russischer Kontrolle, wird aber mit ukrainischen Mitarbeitern betrieben. Ja, weil man ein Kraftwerk eben nicht so ist wie ein Auto, wo man mal den Schlüssel weitergibt und dann hat man sozusagen die Kontrolle darüber. Sondern das ist halt schon eine etwas speziellere Geschichte, die man da hat. Ich kann mir vorstellen, dass Russland den Strom aus dem Kraftwerk haben möchte, weil damit natürlich in der gesamten Region die Siedlungen, Dörfer, Städte mit Energie versorgt werden, die Russland jetzt besetzt hat. Ansonsten müsste Russland die Energieinfrastruktur für diesen ganzen Bereich aufstellen. Das heißt, es würde erstmal das Licht ausgehen. In einem wesentlichen Teil der besetzten Gebiete, was jetzt die Stimmung wahrscheinlich nicht total verbessern würde. Also das wäre jetzt sozusagen, das ist jetzt gewürfelt, was ich gerade gesagt habe, aber das wäre aus meiner Sicht eine plausible Erklärung dafür. Und damit ein weiterer Punkt, wo die USA erstmal sich selbst ins Spiel bringen, weil sie werden ja wahrscheinlich eine gewisse Courtage dafür nehmen, dass sie da den Strom weitergeben. Russland sozusagen helfen, weil ich glaube nicht, dass die Ukraine unter wenn sie frei entscheiden könnte, sagen würde, ja, natürlich verkaufen wir jetzt hier den Strom an Russland. Also das scheint mir eine ziemlich wahnwitzige Idee zu sein, der amerikanische Präsident und seine Entourage sich da ausgeheckt haben.
Lassen Sie uns kurz nach Moskau schauen. Sie haben es ja gesagt, also dieser Peace Deal, der liest sich, als ob da Putin seine Wunschliste eingereicht hätte im Weißen Haus. Und trotzdem ist man offiziell momentan noch sehr zurückhaltend. Man muss ja auch sagen, diese Idee, dass da europäische Friedenstruppen dann vor Ort hingeschickt würden, die passt Putin natürlich überhaupt nicht. Was wir auch gesehen haben, ist, dass kurz nachdem dieser Abkommen vorlag, offenbar ein massiver Angriff auf Kiew geflogen wurde von russischer Seite. Da sollen inzwischen mindestens 12 Menschen ums Leben gekommen sein, über 80 Verletzte. Die Reaktion von Trump auch wieder völlig bizarr. Er postete, dass er not happy sei und schrieb Stop it, Wladimir. Worauf müssen wir uns denn, also jetzt von Seiten der Russen, Moskau an Reaktion einstellen? Was glauben Sie?
Ja, ich glaube, die Moskauer Sicht, ich versuche das mal sehr, sehr plastisch zu beschreiben, ist, seitdem Donald Trump da ist, dass man im Grunde genommen bei all den Sachen, die er für den Kreml fordert, ich glaube, im Kreml ist immer so ist, dass die auf der einen Seite mal sozusagen aus dem Licht der Kameras raustreten, fürchterlich lachen und mit Krimsekt anstoßen. Und danach sich wieder umdrehen, vor die Presse treten und sagen, ja, mit quasi weinerlichem Gesicht, das reicht noch nicht. Also es ist ausgeborene und lange antrainierte russische, sowjetische Strategie gewesen, immer noch mehr zu fordern, immer noch unzufriedener zu sein. Und wir sind fast schon darauf konditioniert, darauf dann immer zu reagieren, da müssen wir doch noch einen Kompromiss machen. Lass uns noch einen Kompromiss machen. Anstatt zu fragen, Moment mal, wie kommst du überhaupt auf die Idee, dass dir hier irgendwas zusteht? Ja, also die Kompromissmaschine, die hier durch und von uns genutzt wird, das ist im Grunde genommen das, wo Moskau, glaube ich, einfach aus dem Lachen einfach nicht mehr rauskommt. Wie man sich wirklich auf diesen Pfad hat begeben können und vorneweg die USA, die hier sozusagen diesen Trupp anführt, wo es aber gar nicht um Kompromiss geht, sondern wo es ja gelungen ist, den amerikanischen Präsidenten zu verkaufen, dass er selber der größte Staatsmann ist, wenn er russische Interessen international durchsetzt.
Dann lassen Sie uns noch mal ganz kurz nach Deutschland gucken. Also und auf den Mann, der jetzt in einer wahnsinnig schwierigen Situation Regierungsverantwortung übernimmt, bald Kanzler Friedrich Merz. Also die Lage, Sie haben es ja gerade auch sehr anschaulich beschrieben, ist ja absolut unsicher, auch in welche Richtung sich jetzt diese Verhandlungen bewegen, ob es zu einem völligen Rückzug der USA führt, was die Ukraine betrifft, vielleicht auch nur eine Woche lang, dass er Trump ankündigt, er zieht sich zurück und eine Woche später ist er dann doch wieder da. Auch darauf müsste man sich einstellen. Wie sollte sich da bald Kanzler Friedrich Merz verhalten? Sollte er sich mit Versprechen von Waffenlieferungen, er hatte ja zuletzt angekündigt, dass er Taurus durchaus sich vorstellen könnte zu liefern, sollte er sich in der Situation eher zurückhalten oder sollte er das Gegenteil tun und jetzt politisch auch in Absprache mit den europäischen Partnern versuchen, einen Vorstoß zu wagen und damit aber auch dann Trumps Unmut zu riskieren? Ist eine ganz schöne Zwickmühle für ihn, oder?
Also natürlich ist der zukünftige Kanzler oder der dann Kanzler in einer Zwickmühle. Das ist sozusagen einfach mal die Grundbedingung, wahrscheinlich auch für die nächsten 4 Jahre. Solange ungefähr bleibt Donald Trump noch dran und wird dann auch Friedrich Merz Kanzler dieses Landes sein. Das heißt, das ist quasi die Grundbedingung, dass wir international in wahrscheinlich der nicht nur schwierigsten, man kann es eben nicht so lapidar bezeichnen, sondern wahrscheinlich auch dramatischsten Situation sind, in der dieses Land seit 45 eigentlich gewesen ist. Es ist nie so gefährlich gewesen, wie es jetzt gerade ist, weil die Amerikaner die europäische Sicherheit gerade dabei sind, unter den Bus zu werfen. Wie soll man sich verhalten? Ich bin jetzt nicht der Berater von Friedrich Merz, aber ich glaube, dass es eine große Chance gibt, mit einem ersten Besuch in Washington auf der einen Seite schon mal zu hören, wo gibt es eigentlich Gemeinsamkeiten? Da gibt es einige ideologische Überschneidungen, die haben nichts mit Außenpolitik zu tun, sondern eher was mit dem Bereich der Migration und Asylpolitik und sowas. Aber das ist ja schon mal gut, wenn man sozusagen atmosphärisch irgendwas hat, wo man anknüpfen kann. Ne? Andere gehen Golf spielen, das ist ja auch nicht schlecht. Und Hauptsache ist, man vermeidet, glaube ich, das Fischbrötchen in dem Zusammenhang. Das wäre vielleicht nicht das Günstigste, was man hier machen kann.
Sie spielen gerade darauf an, dass Bundeskanzler Olaf Scholz, als er Emmanuel Macron empfangen hat, ihm sozusagen Fischbrötchen in Hamburg kredenzt hat.
Ach echt? Das wusste ich gar nicht.
Ach so.
Ja, mir kam das nur so in den Sinn, ja. Also ich glaube, die andere Dimension ist, ohne jetzt mal sozusagen völlig unbedarft Olaf Scholz zu zitieren, Kanzler Friedrich Merz ist ja Kanzler der Deutschen oder des deutschen Volkes, weiß gar nicht, wie man es richtig sagen soll. Ich glaube, was vor allen Dingen wichtig ist, ist, uns alle mitzunehmen und zu sagen, das ist die Lage, so gefährlich ist es hier jetzt gerade. Einfach damit die Menschen auch verstehen, warum die nächste Regierung so viele dramatische Entscheidungen treffen muss und damit die Bevölkerung diese Entscheidungen auch weitestgehend mitträgt. Ich glaube, das ist total wichtig, die Blut-, Schweiß- und Tränenrede. Denn das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, wir haben hier durch Merz initiiert, noch bevor er sozusagen der Koalitionsvertrag stand, eine Veränderung des Grundgesetzes. Also nicht nur das, erstens sozusagen mit Blick auf die Schuldenbremse. Also wir können mehr Geld ausgeben. Plus, das ist ja auch eine historische politische Kehrtwende, ausgerechnet aus den Kreisen der Konservativen, jetzt sozusagen Staatsausgaben radikal zu erhöhen und damit die Abkehr von der schwarzen Null eigentlich eingeleitet zu haben. So, das ist der historische Antritt. Auf der Flughöhe sind wir. Und ich glaube, dass die richtig ist. Aber die müssen sie jetzt natürlich auch durchhalten, indem sie die Bevölkerung mitnehmen und eigentlich auch damit letztendlich einen Führungsanspruch für Deutschland nach innen hin legitimieren oder bringen und tatsächlich auch diese Führung implementieren. Weil ich glaube, dass ich habe das neulich irgendwie mal so lapidar gesagt, ich sage es ja auch so lapidar, das Land ist so, wie soll man sagen, willig, so bereit zu sagen, jetzt sag doch einfach mal, wie es ist. Weil die Leute, ich glaube, die meisten Leute wissen eigentlich, was die Stunde geschlagen hat und wie dramatisch es ist. Auch das kommt ja in dem anderen Sondervermögen zustande, zum Ausdruck, ne? Das Infrastruktursondervermögen, wo wir 500 Milliarden investieren wollen, aber auch müssen, um die Infrastruktur dieses Landes wieder in Gang zu bringen. Ich glaube, damit sind die wesentlichen Themen der Kanzlerschaft benannt, nämlich Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit.
Also wir merken uns, was Friedrich Merz auf keinen Fall machen darf, ist wie Olaf Scholz mit der Zeitenwende als Tiger starten und am Ende als Bettvorleger enden. Und er muss
das haben Sie jetzt gesagt.
Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Mölling. Das war die Lage international für heute. Die nächste Lage hören Sie, wenn Sie mögen, am kommenden Freitag, den 2. Mai. Dann ist Christian Mölling wieder im Gespräch mit meinem Kollegen Steffen Gassel. Danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, bis nächste Woche.